Deutschlandfunk Interview.
Das Ganze wollen wir jetzt bewerten, sowohl die Kanzlerin, aber auch die Lage in der CDU. Dazu begrüße ich am Telefon Karl Rudolf Korte, den Politikwissenschaftler. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, hallo, Herr Zuheide.
Herr Korte, gerade hieß es noch im Beitrag, die vermutlich oder mutmaßlich letzte Rede der Kanzlerin. Ich habe die Formulierung nicht mehr im Ohr. Wie weit gehen Sie, die letzte Rede als Kanzlerin? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Ja, so kennen wir sie. Sie hat zwar die eine oder andere Position auch schon mal verändert. Zum Beispiel wollte sie ja immer auch Parteivorsitzende bleiben, zeitgleich als Kanzlerin. Das hat sie auch verändert. Aber diesmal sehe ich nicht, dass sie nochmal einen Rücktritt vom Rücktritt für sich selbst dann vorsieht.
Dann bewerten wir oder versuchen wir dieses Jahr zu bewerten, der Kanzlerin Angela Merkel ohne Parteivorsitz und dem Machtverlust, der damit einhergeht, auf der einen Seite, und dann aber die Krisenlage in der Pandemie, wo Parteien etwas in den Hintergrund geraten sind. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, es ist die Rückkehr des Merkel-Bonus, auch für die CDU. Ein Popularitätspanzer, den sie über Jahre hatte, war ja durch die Flüchtlingspolitik ja ein bisschen eingedellt. Ein Merkel-Malus zeichnet sich ab, aber jetzt ist sie zu einer Corona-Titanin geradezu in diesem Jahr geworden. In der Krise nochmal als Krisenlotsin deutlicher als in den Jahren zuvor sichtbar, steuernd auch ein bisschen als gute Hirtin und so wie sie heute auch spricht, kommunikativer unterwegs, zumindest bemüht kommunikativer, weil sie war ja immer pragmatisch in ihrer Art und vor allen Dingen auch wenig erklärend unterwegs. Das hat sie in diesem Jahr verändert.
Ich fand, sie war häufig auch etwas unverbindlich und das habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal anders erlebt, wo sie auch klar Position bezogen hat, zum Beispiel gegen den einen oder anderen Ministerpräsidenten und das, was aus der Riege ihr entgegengeschlagen ist. Haben wir da einen neuen Aspekt kennengelernt, dass sie den hatte, wussten alle, die sie kennen, aber sie hat das ja nie so gezeigt, oder?
Ja, so eine Disziplinierungsmacht, die sie ausgeübt hat, geradezu mit Langzeitwirkung auf die Ministerpräsidenten, das war da situativ geradezu sichtbar. Das hat sicherlich nochmal eine neue Seite von ihr gezeigt, auch in einer ja, Radikalität, Freiheitsrechte uns zu nehmen, befristet, hat sie offenbar selbst auch irritiert, aber das zu artikulieren in einer Deutlichkeit haben wir bisher nicht gekannt bei ihr. Insofern ist nochmal in den letzten Monaten von Merkel eine neue Farbe in ihren Kommunikations- und Regierungsstil reingekommen, dass sie wissenschaftliche Ergebnisse für sich nutzt, dass sie lernend, tastend unterwegs ist. Das wussten wir auch vorher. Auch, dass sie so geschäftsmäßig mit allen Dingen umgeht, in vieler Hinsicht unaufgeregt, das ist nicht neu. Aber dass sie in einer Radikalität auch Ansagen macht, das ist neu. Und ich habe das mal in den Begriff gefasst des kuratierten Regierens, was ich an ihr ganz gut zeigen kann, so appellative Anordnung. Es ist ja keine Bestimmtheit im eigentlichen Sinne, sondern durchaus immer noch die Einladung dazu. Aber die Hintertüren für uns als Bürger sind eben immer geringer geworden.
Stichwort Föderalismus, da sind wir fast bei dem Thema. Das ist die Macht der Kanzlerin, dass sie begrenzt ist, wissen wir, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle gesehen. Wie würden Sie das unterm Strich bewerten? Hat sich das als positiv erwiesen, dass in einem föderalen Staat diskutiert werden kann und Lösungen möglicherweise differenziert sind? Oder der Wunsch danach, eine steht vorne und sagt, wie es geht? Wie bemessen Sie das am Ende des Jahres zu?
Also es gibt natürlich diese Staatsfrömmigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, die auf Ansage warten geradezu. Und da ist ein bisschen vormundschaftlicher Staatsverständnis auch gewachsen, was irritieren kann für aufgeklärte Demokraten. Aber das ist wohl in Krisen so, dass man sich danach sehnt, sich hinter einem auch versammeln zu können. Das ist so die eine Seite, die in diesem Jahr aufleuchtet. Andererseits ist der Virusföderalismus, den Sie angesprochen haben, ein Zeichen von funktionierender Gewaltenteilung und auch von Klugheit. Denn in Krisen teilt man Wissen und geht nicht von einer Wissensbasis oder Wissensressource aus. Das geteilte Wissen in der Vielheit hat dazu geführt, die Kraft des Dezentralen zu nutzen, die Dezentralität von Gesundheitsämtern, die wir überall haben, und von lokalen Betroffenheiten, ob das im Elsass war, Richtung Frankreich oder in Mecklenburg-Vorpommern, die Unterschiede so zu nutzen, dass wir daraus auch Konsequenzen vor Ort gezogen haben. Das ist kein Nachteil, sondern in der Krise ein Vorteil gewesen. Es ist manchmal uneinheitlich kommuniziert worden, aber das hat an der Sachlage nichts geändert.
Kommen wir zur CDU. CDU führungslos, das kann man am Ende des Jahres so feststellen. Ein Führungskampf, ein Dreikampf, der da läuft, der mal mehr oder weniger offen ausgetragen wird. Manchmal gibt es Tritte unter dem Tisch. Hat das der CDU geschadet?
Nein, das ist eine große Vorfreude als Neugierde auf das, was kommt. Das ist gutes Aufmerksamkeitsmanagement geradezu. Die Kanzlerkandidatur hat ja die SPD für sich schon entschieden. Das ist insofern dann langweilig, sich anzusehen. Insofern bleibt hier die Neugierde, wie die Union sich aufstellt. Alle drei sind ja vorzeigbare Kandidaten, die das sicherlich danach auch gut machen werden. Insofern ist auch das Risiko überschaubar. Und deswegen kann ich nicht erkennen, dass das ein großer Nachteil ist, zumal für die meisten Merkel ohnehin überwölbend einfach da ist. Erst im Sommer werden die Bürger wahrscheinlich klar, wird ihnen klar, dass sie nicht mehr antritt für die kommende Bundestagswahl. Also Merkel ist nach wie vor so dominant, dass sie das überlagert, die Programmatik, den Kommunikations- und Führungsstil, auch die Auseinandersetzung. Das Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende ist, glaube ich, können die meisten gar nicht beantworten.
Was heißt aber dann für den, der da kommt, wird es schwierig werden, sich zu profilieren?
Ja, und je später dann auch die Kanzlerkandidatur benannt wird, umso einfacher wird es für jeden einzelnen Kandidaten, weil bis September und danach ja auch noch in den Verhandlungen, die dann anstehen, Merkel nach wie vor dominant sein wird. Also je kürzer die Zeitspanne ist, mit Merkel zusammenzuarbeiten, umso größer ist die Profilierungschance für die neuen Vorsitzenden der Partei.
Geben Sie mir zum Schluss noch einen Hinweis auf ein Thema, was mich jedenfalls immer noch stark umtreibt. In der öffentlichen Debatte in Deutschland, aber vor allen Dingen natürlich in den Vereinigten Staaten, aber auch in England zum Teil, ist Unwahrheit und persönlicher Glaube steht ganz oben, auch befördert durch soziale Netzwerke ganz oft. Und das Gegensatzpaar würde ich bilden, ist Objektivität, wissenschaftliche Erkenntnis. Ob das jetzt das richtige Gegensatzpaar ist, stelle ich noch anheim. Aber was haben wir da eigentlich in der nahen Zukunft zu erwarten?
Ja, die Wahrheitsmärkte sind auch dereguliert. Und unter dem Druck und den Möglichkeiten der sogenannten sozialen Medien kann natürlich Abweichendes auch lauter und auch vielleicht klarer inszenatorisch dargestellt werden, auch mit großen Bildern in einer visualisierten, instagramisierten politischen Kultur. Diese Macht ist kaum aufzuhalten, aber dieser Pöbelpopulismus, der sich dahinter ja auch versteckt, führt nicht nur einfach zu Siegeszügen, sondern er war nie mehrheitsfähig, oder wir sehen es international, dass mit der Abwahl von Trump natürlich auch die Wahrheit zumindest eine Chance wiederbekommt und es nicht nur die große Richtung in Unwahrheit gibt weiter. Also ich bin da sehr optimistisch, als Wissenschaftler sowieso besonders herausgefordert, die Schneisen für Information, für Wahrheit, für ja, Wahrheitsfindung auch breit zu halten. Und ich sehe gerade in der jetzigen Krise dafür sehr gute Chancen, weil wir merken ja, dass wir eine Wissenskrise haben im Umgang mit dieser Krise, mit dem Virus. Und je mehr wir wissen, umso mehr auch konkret Menschenleben retten können. Also nie war die Kraft des Wissens wichtiger als heute. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass eben die Kraft des Wissens auch bestritten wird.
Karl Rudolf Korte, ganz herzlichen Dank auch gerade für Ihre letzten Worte. Ich hoffe inständig, dass Sie recht haben. Wollen wir das an diesem Tag auch so stehen lassen. Danke für das Gespräch.
Gerne, Herr. Ja.